Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Mehr Gewinn mit Marketing Automation. Mein Name ist Jörg Reinhardt und ich spreche mit Expertinnen über die Welt des automatisierten Marketings, Customer Experience und Analytics, um folgende Leitfragen zu beantworten. Wie kannst du deine Marketingprozesse effizient automatisieren, um sowohl deine Ziele zu erreichen, als auch deine Kunden noch besser zu betreuen? Welche Trends gibt es im Bereich CRM oder Customer Experience? Gemeinsam mit unseren Gästen beleuchten wir erfolgreiche Projekte, die besten Tools und die wichtigsten Learnings, die du für deinen Erfolg nutzen kannst. Ozan Türker ist Gründer und CEO von Birdsview, wo er an autonomen KI-CRM-Agenten für E-Commerce arbeitet. Sein Fokus liegt auf künstliche Intelligenz, Customer Data und Automatisierung mit dem Ziel hyperpersonalisiertes Marketing, das wirklich wirkt. Hallo Ozan.
Hi Jörg.
Hey, schön, dass du da bist. Ich freue mich voll über dieses Thema, was ja natürlich gerade im Augenblick der Mega-Hype ist rund um KI-Agenten. Magst du mal so ein bisschen erzählen, wie du in diese Szene eigentlich reingerutscht bist?
Ja, tatsächlich erstmal als Dienstleister. Sehr viele Jahre lang zusammen mit meinem jetzigen Businesspartner auch, Tim, haben wir eine CRM-Consultancy gehabt, wo wir auch sehr spitz nur mit E-Commerce-Unternehmen gearbeitet haben, rund um Customer-Journeys, diese zu bauen, aber auch unsere eigenen Modelle zu bauen. Ne? Also wirklich unsere eigenen Customer-Lifetime-Value vorher sagen oder wann wandert der Kunde ab etc. pp. Und zu dieser Zeit haben wir halt auch so die Grenzen der Tools damals gemerkt, die ja auch immer noch heute genutzt werden. Also da hat sich nicht viel verändert und haben auch gemerkt, dass so richtig Hyperpersonalisierung, also diese 1:1 Kommunikation für jeden Kunden individuell, ja mit diesen Tools nicht möglich ist. Und zu derselben Zeit kamen schon die Large Language Models raus. Nicht ChatGPT, dass der Endkonsument damit spielen konnte. Das war halt damals noch so der Playground von OpenAI. Und da haben wir halt die ersten Ansätze entwickelt, wie wir wirklich diese 1:1-Kommunikation skalieren können für alle Kunden in einem Shop-System.
Gut, also ihr habt quasi schon mit AI angefangen oder mit ChatGPT, bevor es sozusagen offiziell quasi geworden ist. Du sagst, die klassischen Systeme können das nicht, ist auch richtig, weil die klassischen Systeme, da musst du ja vorher alles an Scorings sozusagen berechnen zur Verfügung stellen, bevor dann halt Marketing Automation in der Lage ist, überhaupt sozusagen in diese Hyperpersonalisierung einzusteigen. Was war euer Grundgedanke? Wie nutzt man LLMs? Welches Potenzial habt ihr dann und wie auch in den LLMs gesehen für das Thema?
Also ich glaube, das allererste, an das die Leute denken, ist halt Content-Personalisierung, aber da sind wir gar nicht erst ran. Das machen wir mittlerweile, aber wir haben Content-Personalisierung so als letzten Schritt gesehen. Die größte Problematik ist so die Entscheidung, wann welche Nachricht an welchen Kunden rausgeht. Ne? Und da sind auch die größten Skalierungsprobleme bei diesen Tools, weil man halt mit Segmenten arbeitet. Also man packt Kunden in generische Schubladen und versucht dann für diese Schubladen diese Wenn-Dann-Bäume zu bauen. Einige nennen es Flows, die anderen Drips oder Marketing-Automation, Baumstruktur, wie auch immer. Und da haben wir halt ein großes Problem gesehen. Gerade bei Shops, die sehr viele Produkte haben. Wir haben halt mit der Fressnapf-Tochter zusammengearbeitet, der Quiva, eins der größten Reitsporthändler in Deutschland. Und die haben tausende Produkte. Und dieses Decision-Making mit regelbasierten Systemen zu skalieren, das ist unmöglich. Und das allererste, was wir machen wollten, ist die Power von Large Language Models im Reasoning zu nutzen. Also mit Reasoning meine ich halt wirklich, über den Kontext eines Kunden nachzudenken, zu verstehen, was hat der Kunde gemacht. Was sind die Produkte, die den Kunden halt wirklich in diesem Shop begeistern und was wird als nächstes passieren? Und diesen Gedankengang können wir als Menschen sehr gut, wenn man nur einen Kunden hat, aber es wird sehr schwierig, wenn man tausende Kunden hat. Und das Schöne ist aber bei LLMs, das kann man skalieren. Ne? Ich kann diesen menschlichen Gedankengang skalieren und kann es dann verbessern mit Feedbacks vom Kunden. Hat der Kunde wirklich geklickt? War diese Entscheidung eine richtige? Und dann, wenn man die richtige Entscheidung wirklich hat, geht es an Content, weil Content ist so der letzte Schritt. Ich glaube, viele gehen erst an Content und denken, okay, diese ganzen Entscheidungsbäume, die bleiben für immer. Wir sind da sehr radikal und sagen, okay, das Problem ist viel tiefer. Es ist die Segmentierung und auch dieses Regelbasierte, wie man da rangeht.
Das Problem, was du ja ansprichst, ist, wenn ich so viele Produkte habe, gerade im E-Commerce, müsste ich ja eigentlich für jedes Produkt und für jeden Kunden sozusagen Score bilden und habe dann unendlich viele Scores bei der Menge an Produkten, die ich habe. Deswegen seid ihr den Weg über das LLM gegangen. Wie kann ich mir das vorstellen? Du hast gesagt, Reasoning heißt, ich schaue mir quasi den Kundenverlauf an, sein Kundenverhalten und dann kann ich über das LLM quasi für jeden Kunden individuell berechnen, was sozusagen sein nächstes Interesse, sein nächster Schritt wäre und dann aus der großen Menge an Produkten letztendlich dann das Passende auswählen, oder?
Man kann es so vereinfacht sagen. Im Grunde genommen ist es allerdings wirklich ein gigantisches Netzwerk. Also es ist ein Netzwerk aus Large Language Models, die auf der ersten Ebene sehr rudimentäre Fragen klären. Ne? Also wie groß ist dieses Produkt? Von wem wird dieses Produkt konsumiert? Welche anderen Produkte passen zu diesem Produkt? Also das ist so diese grundlegende Weisheit, auf die dann andere LLMs aufbauen. Und wir haben im nächsten nächsten Layer, die sogenannten Skills. Und diese Skills beziehen sich auf Use Cases. Das kann halt eine Aufstockerinnerung sein. Das kann allerdings auch ein Cross-Selling sein. Das kann eine Kundenabwanderung sein. Und basierend dann auf dem unteren Layer des allgemeinen Produktverständnisses und des Kundenverständnisses haben wir dann Reasoning, was halt auf einer Use Case-Ebene passiert. Aber das greift halt wirklich alles ineinander und auch Ergebnisse und Erfahrungen von der Use Case-Ebene werden ja auch wieder zurückgespielt an die grundlegende Intelligenz-Ebene des Multi-Agent-Systems. Also es ist wirklich ineinander verworren, sodass es nicht einen linearen Ablauf gibt von links nach rechts, sondern es ist wirklich wie ein menschliches Gehirn, das verschiedene Synapsenverbindungen hat und verschiedene Synapsen zusammenwirken, wenn ein Use Case ausgeführt werden soll. Und klar, dann haben wir noch eine orchestrierende Ebene, weil es kann halt sein, dass verschiedene Skills gleichzeitig relevant sind für einen Kunden. Da muss halt im Kontext entschieden werden, okay, was ist jetzt so das Richtige? Und dann gibt es halt die Feedback-Schleife halt auch direkt aus der echten Welt zurück. Ne? Der Kunde klickt, reagiert und dann haben wir halt dieses Feedback, was dann wieder eingespeist wird. So kann man sich das ungefähr vorstellen.
Du hast ja schon gesagt, ihr habt als Berater gearbeitet und quasi die Scorings entwickelt. Dann habt ihr die Power von LLM entdeckt. Wie kam es dann zu BirdsView, also zu der eigenen Lösung?
Tatsächlich haben wir diese einzelnen Use Cases natürlich als Dienstleistung ausprobiert. Ne? Also es war halt damals noch nicht ein Netzwerk, das autonom ineinander greift, sondern vielmehr, okay, der Kunde kam, es geht jetzt darum, wir haben sehr viel Hundefutter und wir wollen die Kunden rechtzeitig erinnern, Hundefutter wieder nachzukaufen. Wie können wir das halt wirklich auf einer 1-zu-1-Ebene skalieren? Und dann die nächste Aufgabe, okay, wir wollen rechtzeitig abwandernde Kunden erkennen. Jeder Kunde hat unterschiedliche Konsumverhalten, während ein Kunde nach 30 Tagen vielleicht abgewandert ist, ist einer in 60 Tagen abgewandert und haben dann unsere Ansätze vor allem mit dieser neuen Technologie auf Use-Case-Ebene ausarbeitet und haben dann auch mit unserer ersten Funding-Runde angefangen, die zusammenzuführen, ne, und die ganze Architektur zu bauen und gleichzeitig halt auch das User-Interface, was halt sehr wichtig ist für unsere Zielgruppe, weil es halt meistens halt auch mittelständige Shops sind, die natürlich auch schon ein bisschen größer sind, so ist es nicht, aber wo wir jetzt nicht die ganze Zeit da sitzen können und das Ganze für die orchestrieren bzw. überschauen und on-premise integrieren in deren Tech-Stack, sondern wir haben unser eigenes Tech-Stack, wo man sich onboardet, eine Plattform, die man nutzt, statt einer Plattform wie beispielsweise Klaviyo. Also wir ersetzen halt auch dieses Tool ganzheitlich. Und das war halt der Schritt danach, nachdem man halt wirklich diese Validation hatte, okay, wir erzielen deutlich besseres Decision-Making auf Use-Case-Ebene und wollen das jetzt halt zusammenführen in einem Produkt, ja.
Du hast gesagt, ihr erzielt deutlich bessere Ergebnisse. Und wie viel besser sind die typischerweise?
Ja, man sieht halt die hohe Relevanz, Klickraten allgemein, wenn wir halt sehen, wie unsere User von Tools wie Klaviyo oder Mailchimp oder Emasis zu uns kommen, sehen wir halt einen Anstieg von 5 bis 7 Mal höhere Klickraten, tendenziell ein Wachstum von 20-30% in Umsätzen, obwohl wir unser Tracking oder unsere Attribution eigentlich konservativer ist tatsächlich als bei anderen Tools. Sie nutzen meistens viel größere Zeitfenster. Aber ich glaube, der größte Erfolg, der wahrscheinlich ja am schwierigsten messbar ist, ist die Erleichterung an Operativen. Ne? Also ich habe keine Person mehr, die jetzt hier die ganze Zeit Segmente baut und Flows orchestriert und AB-Tests macht. Für viele bedeutet das halt wirklich eine Agentur, die wegfällt, die halt 3.000 bis 5.000 Euro im Monat zum Teil kostet. Gleichzeitig haben wir halt eine sehr hohe Aktualisierung oder Nutzung des gesamten Produktsortimentes. Also wenn wir beispielsweise Aufstockerinnerungen verschicken oder wenn wir Cross-Selling machen und Upselling, ne, wir nutzen halt das gesamte Produktkatalog, was halt bei anderen Tools nicht möglich ist. Ne. Da überlegt der Mensch selber, okay, wir haben jetzt hier unseren Bestseller, welche Produkte passen dazu? Man erstellt ein Ensemble und dann wird das halt ausgespielt für die Bestseller. Dasselbe gilt halt auch für Produkte in der Aufstockerinnerung und so weiter. Wir nutzen halt wirklich den gesamten Katalog und können auch wirklich Longtail gehen in vielen, vielen Ebenen, ja.
Du hast gesagt, man hat letztendlich Zeit und vor allem auch Personaleinsparungen aus dem einfachen Grunde, weil ihr dann ja nicht nur LLMs aufgebaut habt und diverse Use Cases, sondern ihr habt am Ende des Tages KI-Agenten aufgebaut. Also das, was gerade in aller Munde ist, ist sozusagen schon Teil eurer Lösung, die nämlich sehr automatisiert arbeitet. Willst du nochmal genau erklären, was ich als Kunde bei euch überhaupt noch einstellen muss, wie häufig ich überhaupt drauf schaue und wie dann auch der Prozess alleine abläuft?
Das ist eine gute Frage und auch ein guter Punkt, weil diese volle Autonomie, die wir halt mit KI-Agenten haben, verändert halt auch das User-Interface massiv. Ne? Also User-Interfaces früher bei Software war sehr operativ ausgelastet und sehr viel Drag-and-Drop und so weiter und so fort. Bei uns ist der User kein User mehr, sondern vielmehr ein Coach. Bei uns ist halt wirklich Quality-Control das Wichtigste. Also was macht der Agent gerade? Was wird gerade rausgeschickt? Was sind die Reasoning-Steps? Da sind wir nicht. Das ist jetzt ein neues Update, was kommt, wo wir halt auch die Reasonings einsehen können. Was der User noch einstellen kann, ist auf einer globalen Ebene die Kommunikation. Ne? Also wir haben Kunden, die sind halt sehr verspielt in ihrer Art und Weise, wie sie mit ihren Kunden reden wollen. Die haben halt eine Persona, zum Beispiel Surfshops, die halt wirklich diesen Surf-Slang nutzen wollen oder Hundefutterläden, die halt gewisse Vokabeln nutzen wollen. Ne? Die können halt wirklich Avis, so heißt unser Agent, ja, dieses Vokabular mitgeben. Ne? Und dieses ganze Wissen, wie kommuniziert werden soll, gewisse Wörter, die nicht genutzt werden sollen. Also wir haben zum Beispiel einige Weinkunden, die wollen nicht, dass Avis sagt, wertvoller Tropfen. Das ist für die halt 1990s, also sehr veraltet, so will niemand mehr reden. In der Branche scheinbar. Das kann der User halt Avis coachen und sagen, nee, so sollst du nicht reden, bitte pass das an. Und das sind so diese globalen Einstellungen, die passieren. Oder wenn ich zum Beispiel gewisse Produkte nicht haben möchte, die Avis vorschlagen soll. Wenn ich zum Beispiel mit gewissen Halbwertszeiten nicht zufrieden bin, weil ich sage, hey, okay, dein Reasoning macht hier Sinn, aber ich kenne aus Erfahrung, weiß ich, das ist so ein bisschen anders, da kann ich auch eingreifen. Also es sind viel mehr so Nudging. Ich schubs die AI in die richtige Richtung, als ich setze an und baue Systeme auf. Ne? Davon sind wir weg.
Wie kann ich mir denn die Arbeit mit eurem System vorstellen? Weil typischerweise, wenn ich mir ein klassisches Kampagnenmanagement oder Marketing-Automation-System hole, dann habe ich ja erstmal eine reine Infrastruktur. Da muss ich mir überlegen, welche Kampagnen ich mache. Ich muss mir Scorings zusammensuchen. Ich muss Segmente definieren. Da muss ich die alle, wie du eben gesagt hast, per Drag-and-Drop quasi reinziehen. Ich bekomme ja in den meisten Fällen ein nacktes System. Wenn ich EMASIS nehme, dann habe ich teilweise schon Use-Cases mit dabei. Das heißt, die Kampagnenstrecken sind vielleicht schon vorgefertigt. Jetzt hast du eben schon gesagt, ihr habt schon mal Use-Cases und Skills vordefiniert in gewisser Weise. Also wie schnell bin ich denn eigentlich am Start mit eurem System und was muss ich vor allem noch alles selber einstellen, um überhaupt loslaufen zu können?
Also wir differenzieren gerade zwischen On-Demand-Kampagnen, also die man halt selber zu gewissen Zeitpunkten verschicken möchte, versus Customer Journey Management. Wir wollen On-Demand-Kampagnen auch voll automatisieren. Das wird auch bis Ende des Jahres kommen. Aber gerade was halt in der Form voll automatisiert ist, wirklich auf Autopilot mit dem Agenten selbst, ist die Customer Journey Orchestration. Und da bin ich halt sofort ready to go. Wir arbeiten halt wirklich mit Plugins für Shop-Systemen, damit der User halt kinderleicht sich integrieren kann. Die Daten werden halt reingezogen in das System und Avis bereitet halt alle E-Mails sofort auf, beziehungsweise auch alle Skills. Also sie kann diese Hyperpersonalisierung und Customer Journey Management wirklich von Tag 1 ausführen und ich baue kein System auf, weil es gibt kein System, das aufgebaut wird, weil die KI trifft ja Entscheidungen auf Kundenebene. Deshalb dieses System kann gar nicht wirklich gebaut werden. Ich kann viel mehr entscheiden, welche Skills ich aktivieren möchte für Avis. Sei es jetzt zum Beispiel zum Geburtstag gratulieren auf eine hyperpersonalisierte Art und Weise, oder halt klassisch, wenn ein Shopping-Prozess abgebrochen würde, hier wieder anzusetzen mit Content, der halt wirklich auf diese Session sich bezieht. Solche Sachen kann ich halt an- und austoggeln, aber Avis entscheidet natürlich selbst, wann was relevant ist. Ne? Also zum Beispiel ein Geburtstag ist halt viel zeitsensibler als vielleicht der dritte Follow-up, der rausgeht für eine Aufstockerinnerung. Und dann ist sie halt smart genug zu sagen, hey, ich will jetzt den Kunden nicht belästigen mit einer weiteren E-Mail von diesem Skill, sondern ich gehe rüber jetzt in die Geburtstagsmonetarisierung, weil das ist halt viel relevanter. Und das sind halt Entscheidungen, die halt dem User abgenommen werden, die der User halt auch gar nicht machen kann. Also ich müsste ja ein Segment bauen, ein Wenn-Dann-Segment für jede Überlappung, die möglich wäre, von Use-Cases, die übereinander gehen könnten. Also das ist halt die größte Problematik bei diesen alten Systemen. Und deshalb wollen wir auch gar nicht, dass der Mensch dort eingreift. Warum auch? Also das ist halt wirklich etwas, was die KI deutlich besser machen kann.
Machen kann auf jeden Fall. Trotzdem verliert natürlich der Kunde so ein bisschen gefühlt die Kontrolle über das System. Wenn ich vorher alles selber bauen musste, dann habe ich wenigstens nur ungefähre Ahnung, was passiert. Wenn ich ab Tag 1 Avis habe, die halt loslegt und auf meinen Kundenbestand geht, ist ja eine gefühlte Unsicherheit quasi da. Wie ist eure Erfahrung? Also wie stark wird es von den Kunden quasi angenommen? Ist da eher ein Wow-Effekt sozusagen oder ist da immer noch eine gewisse Sorge? Wie gehen Kunden damit aktuell um?
Es gibt lustigerweise halt ein, und das haben wir halt erlebt, weil wir halt auch Dienstleister davor waren, es gibt so eine Zeit vor ChatGPT und es gibt eine Zeit nach ChatGPT. Davor würde ich komplett sagen, ja, die Leute wollen Kontrolle, weil so kennt man das. Das Vertrauen ist nicht da. Und dann gab es einen Bruch. Ja? Und das war halt der Launch dieser KI-Konsumentenprodukte. Das hat aber auch eine Weile gedauert. Das war halt nicht wirklich direkt November 23 und auf einmal war die Welt eine andere. Also ich würde sagen, seit ungefähr einem halben Jahr, vielleicht 8 Monate, ja, da sehen wir halt wirklich einen absoluten Shift, gerade im Mittelstand, was die Denkweise über diese Systeme angeht und enormer Wachstum an Vertrauen. Und das ist halt wahrscheinlich aus den Erfahrungen, die jetzt wirklich in dieser Zeit gesammelt wurden mit diesen Technologien, gehen, dass man sagt so, hey, zum Teil stelle ich auch Leute ein oder Agenturen an, die kenne ich gar nicht, die verstehe ich gar nicht. Da kann ich noch nicht mal einsehen, was der Gedanke dahinter war. Und jetzt habe ich ein System, das rein theoretisch mir wirklich alles erklären kann, was hier passiert ist. Und ich kann die Ergebnisse sofort sehen, weil das ist halt uns sehr wichtig, dass wir halt auch direkt hier die Umsätze sehen. Das ist halt bei anderen Tools halt sehr gern verschachtelt, weil dann geht es halt viel mehr, wir bauen hier ein System auf. Das System an sich ist ja wertvoll. Ja, sicherlich, aber das Wichtigste ist der Outcome. Und deshalb geht es halt auch bei uns sehr schnell, okay, macht der Kunde Umsatz. Das sieht der Kunde auch sofort. Ne? Das System geht an und wird hier Geld gemacht oder nicht? Wenn nicht, ist halt auch sehr klar, okay, das System funktioniert nicht. Und glücklicherweise ist es bei uns so, dass das System halt wirklich immer funktioniert. Und die Anfangsskepsis, die vielleicht noch da ist, dann halt wirklich sehr schnell verschwindet, halt auch, indem man halt einfach die E-Mails einsehen kann. Ich sehe dann halt wirklich, okay, welche E-Mail ist da rausgegangen? Ah, okay, dieser Kunde hat das und das gemacht. Ja, eigentlich macht die E-Mail ziemlich Sinn. Also ich hätte das jetzt nicht so machen können mit einem Segment. Hier wurde halt ein Cross-Sell verkauft für ein obskures Produkt, perfekten, komplementären Produkten innerhalb der Marke für diese Zielgruppe und dann mit einer Copy, die halt wirklich genau auf dieses Ensemble an Produkten eingeht. Perfekt, mehr will ich nicht, los geht's. Und das ist halt sozusagen am Ende das, was wir dann erfahren, und spätestens nach so 2 Wochen gehen die Leute auch nur noch ins Tool, um halt die Umsätze zu sehen und vielleicht mal eine manuelle Kampagne zu schalten.
Das klingt erstmal ganz hervorragend, wenn man nur noch die Umsätze quasi zählen muss, die reingekommen sind. Seid ihr ergänzend aus eurer Sicht oder seid ihr eigentlich voll übernehmend? Du hast ja gesagt, ihr übernehmt Klaviyo oder Mailchimp, die ganzen Themen, logischerweise auch das Versenden. Aber ich habe ja ganz häufig dann trotzdem noch meine klassischen On-Demand-Kampagnen, wo ich einfach mal gewisse Kundenmengen anspreche. Ich will gewisse Produkte einfach mal loswerden. Also schreibe ich dann irgendwie 50.000 Kunden quasi an. Du hast gesagt, solche Kampagnen kommen bei euch auch rein. Können die über andere Systeme parallel laufen? Wie agiert ihr da?
Unser Ziel ist halt schon sehr radikal, halt wirklich diese Stelle durch den Agenten ganzheitlich zu übernehmen. Ich denke halt, es wird Enterprise-Shops geben, ne? Also Adidas, Zalando etc., die weiterhin in der Zukunft halt noch komplexere Use-Cases abbilden müssen, weil sie auch ihr eigenes Tech-Stack gebaut haben. Das ist auch gar nicht unsere Zielgruppe. Unsere Zielgruppe ist wirklich der mittelständige Händler, der hier absolut überfordert ist mit den Systemen und auch mit der Agenturlandschaft. Und wir konnten halt für uns das ein Erfolg, vielen dieser Shops halt die Möglichkeit bieten, bessere Resultate zu haben, ohne eine Agentur im Loop zu haben. Aktuell ist es allerdings so, dass halt diese Kampagnen, die noch verschickt werden, von Menschen verschickt werden müssen. Also die On-Demand-Kampagne. Wenn ich jetzt zum Beispiel für meine gewissen Bestseller, die ja gerade einen Dip hatten, irgendeine Kampagne machen möchte, ganz speziell, da ist es halt wirklich so, dass ich jetzt noch hingehe und meine Zielgruppe baue. Wo wir dran arbeiten, ist, dass Avis diese On-Demand-Observability mit sich bringt. Also wirklich sich Bestseller anguckt, Kohorten anguckt, was verändert sich hier, was sind ein paar gute Ideen, die du ausführen kannst, weil die meisten mittelständigen Unternehmen haben vielleicht gar keine Person auch im CRM, das ist vielmehr ein Marketingmanager, der dann halt auch vielleicht nicht die besten Ideen aus dem Stegreif hat, und da wollen wir halt wirklich dem User oder dem Coach ganz viele verschiedene Möglichkeiten geben an Kampagnen für den Tag oder für den Monat, und Coach kann dann entscheiden, okay, das möchte ich nicht, und die E-Mail wird halt automatisch zusammengestellt. Also da glauben wir auch nicht dran, dass jetzt jemand die ganze Zeit diese E-Mails designen muss mit einem Bilder. Wir leben halt in einer Zeit von generativer KI, und die meisten Leute bauen ja auf ihren Shop nicht und nutzen da Templates, und da gibt es halt so viele Templates, die man nutzen kann. Und da setzen wir halt auch drauf, dass man halt natürlich es anpassen kann an seine CI und seine Brand Language, aber dass hier Avis halt das Editing übernimmt, den Vorschlag der Kampagne, und dass der Human einfach nur noch sagt, okay, ja, nein. Und vielleicht, wenn es halt so Sachen gibt, die halt wirklich sehr obskur sind, die nur für das Unternehmen sind, zum Beispiel an warmen Sommertagen möchte ich gerne viel mehr auf meine Wassersportprodukte gehen. Dass halt wirklich sowas halt auch Avis mitgegeben werden kann, dass sie halt dem halt auch bewusst ist und diese Kampagnen auch vorschlagen kann. Also das sind jetzt Sachen, wo wir sehr viel Zeit rein investieren, weil halt dieses Journey-Management bei uns schon ziemlich etabliert ist und sehr gut läuft.
Jetzt hast du eben gerade nochmal gesagt, der Nutzer ist eigentlich der Coach, weil er das System selber arbeitet und der Nutzer sozusagen nur sagt, was man braucht. Du hast auch gesagt, es geht vor allem um Mittelständler, die normalerweise mit dem Thema überfordert sind. Das kennen wir ja auch. Wir arbeiten ja für große Unternehmen, wir arbeiten für Mittelständler. Und die klassische CRM-Abteilung hat ja eigentlich auch verschiedene Rollen. Die haben den Analysten, der baut eben die ganzen Scorings auf. Dann hast du die Marketing-Manager, die irgendwie die Selektionen machen und die Kampagnen vielleicht festlegen. Hat man nochmal irgendwie so einen Zielgruppen-Manager oder Produktmanager, der sich halt überlegt, welche Produkte will ich eigentlich vermarkten und die Kampagnen rausgibt. Das heißt, man hat so eine Unterteilung typischerweise des Prozesses in verschiedene Arbeitsschritte, womit sich schon viele Mittelständler schwer tun. Welche Rolle und welche Kompetenzen braucht es denn quasi bei euch? Also bei den Analysten, braucht es ja nicht mehr eigentlich. Das macht ja das System sozusagen selber. Den Kampagnenmanager auch nicht mehr so richtig. Also Selektionen werden nicht mehr ausgeführt. Es braucht eher den Coach. Das klingt jetzt sehr stark danach, als bräuchte man jemanden, der eigentlich eher ein Businessverständnis hat und sich so ein bisschen überlegen kann, wie optimale Ansprachen aussehen und sieht, ob das System vernünftig agiert oder ob es irgendwelche Guidelines gibt, die halt nochmal als Coach reingegeben werden müssen.
Also wir glauben an eine Zentralisierung dieser Aufgaben. Ne? Also der Grund, weshalb es diese Berufe gibt wie CRM-Manager oder Performance-Marketer oder SEO oder all diese Begriffe und Spezialisierungen, das hat damit zu tun, dass du ein sehr komplexes Marketing-Tech-Spektrum hattest. Also ganz, ganz viele verschiedene Tools, wo sehr viel Expertise aufgebaut werden muss. Und es macht halt absolut Sinn, dass du halt Spezialisierungen hast. Wir sehen halt durch die Automatisierung diese Spezialisierungen weniger wichtig werden, weil ne, die KI hier wirklich viel besser granularer entscheiden kann und dieses Wissen halt einfach aufsaugt und eine Zentralisierung da ist, wir brauchen einen Marketer. Und unsere Vision ist halt, dass dieser eine Marketer halt mit ganz vielen Agenten zusammenarbeitet. Das bedeutet halt, dass mittelständige Unternehmen auch viel, viel flacher sein werden. Also das ist unsere Hypothese. Ne? Das kann natürlich sein, dass wir absolut falsch liegen. Aber wir glauben halt wirklich an so eine Unternehmer-Economy in der Zukunft. Also dass wir viel, viel mehr Unternehmen haben, die viel, viel kleiner sind und wo Angestellte viel mehr Teilhaber sind und halt viel mehr vereinende Rollen haben. Ne? Und das ist halt mehr Businessverständnis und Marketing. Meineswegen Businessverständnis und Logistik, weil das geht halt nochmal ein bisschen in eine andere Richtung. Es macht wahrscheinlich Sinn, dass du da jemanden hast, der viel mehr das überschaut. Aber auch in der Logistik wirst du halt sehr, sehr viele Spezialisierungen haben, wo du mit Agents zusammenarbeitest und nicht jetzt nochmal so ein ganzes Team unter dir brauchst oder ein Agenturnetzwerk, mit dem du halt diese Aufgaben angehen kannst. Also unser zukünftiger Nutzer und auch unser jetziger Nutzer sind meistens Marketer, die gleichzeitig halt auch andere Sachen jonglieren. Ne? Und das ist sozusagen unsere Vision dieser Rolle.
Und wie viele Coaches braucht es dann typischerweise für den Mittelständler? Also ausgehend davon, dass ich ja sehr viele Kunden habe, auch eine ganze Reihe von Kampagnen loslaufen. Kontrolliere ich auf oberen Segmenten sozusagen mit dabei? Also im Sinne von, dass ich mir die durchschnittlichen Umsätze und Performance-Zahlen anschaue und dann vielleicht ein bisschen runterdrille. Also wie viele Coaches aus eurer Sicht sind dann eigentlich notwendig, um euer System am Laufen zu haben?
Für unser System ist es eine Person. Ne? Wenn es natürlich darum geht, dass das Thema komplexer wird und da kommen jetzt noch andere Themen wie SEO etc. dazu, vielleicht gibt es einen Punkt, wo du dann sagst, okay, vielleicht ist es nicht eine Person, die all diese Ebenen kontrolliert im Marketing, vielleicht teilt sich das nochmal auf. Das ist dann aber nicht mehr SEO-Manager oder CRM-Manager, wahrscheinlich haben wir in der Zukunft da andere Namen für. Und dann hast du vielleicht diese Coach-Aufteilung, aber dass ich jetzt da reingehe ins Tool und da jetzt wirklich die kleinsten Metriken überprüfe, daran glauben wir halt auch nicht. Was wir machen wollen, sehr bald, vor allem wenn halt diese Kampagnen live gehen, ist Abis mit Slack zu verbinden. Also unsere Vision ist halt wirklich, du bist in deinem Slack, ihr seid nur vielleicht 3 Leute und dann sind aber noch 10 Agents dabei. Und diese 10 Agents, die reporten dir dann nicht einfach eine Metrik, sondern geben dir den ganzen Report, wie der Tag war. Und du kannst halt mit denen reden darüber und tiefer reingehen, genauso wie du mit einem Angestellten oder CRM-Manager darüber reden würdest. Ne? Und du bist halt trotzdem der Coach für diesen Agenten. Wir glauben halt zum Beispiel auch nicht an Dashboards in der Zukunft. Das ist halt viel mehr Storytelling. Die Leute wollen halt ganz klar wissen, was ist passiert, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, woran hat es gelegen, wie können wir es verbessern. Ne? Und nicht, hier sind ein Haufen Zahlen, überleg dir was. Ne? Und das ist halt, glaube ich, auch diese Veränderung, die man jetzt auch an die KI abgeben kann und halt auch sehr viel Verantwortung abgeben kann.
Das heißt, am Ende des Tages baut ihr sozusagen die perfekte Mitarbeiterin, die Agenten, die selbstständig ausführen und sich dann aber auch überlegen, welche Inhalte sie eigentlich an den Coach weitergeben wollen, damit der im besten Fall nochmal nachschärfen kann, oder? Das heißt, das ist wirklich sehr autonom, dass ihr sagt, 10 Agenten, quasi 10 Mitarbeiterinnen oder Agenten sozusagen, die ich dann führe, mit denen ich spreche und die Themen weiterentwickle.
Absolut, das ist die Vision. Ne? Wir glauben allerdings halt an Best-of-Breed-Agenten und deshalb fokussieren wir uns halt wirklich sehr stark auf dieses eine Thema CRM, E-Commerce. Ja? Also ich glaube, viele gehen halt sehr breit. Ne? Das kommt halt so ein bisschen aus der Vergangenheit, was wir so gesehen haben mit Salesforce oder HubSpot, so ein Tool für alles. Wir glauben da nicht dran, dass man das in der Zukunft braucht, weil diese Agenten halt sehr gut miteinander kommunizieren können und du holst ja deine ganzen Mitarbeiter halt auch nicht von einer Recruiting-Agency wahrscheinlich und so wird das halt auch mit Agenten sein. Ne? Also wir haben sehr spezialisiertes Wissen, was in diesem Multi-Agent-System angereichert wird, sehr enge Feedback-Loops, dass dieses Decision-Making für diese Agenten mit dieser Spezialisierung sehr gut wird und du wirst halt dir den besten Mitarbeiter für diese eine Aufgabe holen und nicht irgendeine Plattform mit allen Agents auf einmal. Also das ist unsere Hypothese.
Wie siehst du den Markt dann? Du sagst, ihr seid eine sehr spezialisierte Lösung, KI-CRM-Agenten für E-Commerce. Dann hast du schon gesagt, gibt es da jetzt Salesforce, die halt auch mit dem großen Agentensystem quasi anfangen und sich darüber überlegen, ob sie sich in Agentforce umbenennen wollen. Und dann hast du die alten Kampagnenmanagement-Lösungen, wo KI ja zwar schon eingebaut wird, aber ganz häufig eher so ein bisschen zur Arbeitserleichterung im Prozess, wo nicht wirklich KI drinnen ist. Wie schätzt ihr den Markt da ein, wo ihr auch steht und vor allem, wie sich der Markt in Summe entwickeln wird und was eure Stärken auch da sind?
Es ist halt interessant, wie Platzhirsche gerade daran gehen müssen, weil die haben wirklich ein gigantisches Problem. Nennt man ja auch Innovators Dilemma, also das Dilemma des Platzhirsches aufgrund der Größe und Infrastruktur, die gebaut wurde über die letzten Jahre hinweg. Und diese ganzen agentischen Systeme, die Netzwerke sind, die sind nicht eine Iteration entfernt für Salesforce. Also Salesforce muss quasi über Jahrzehnte aufgebaute Infrastruktur quasi zur Seite schieben und anfangen, Multi-Agent-Systeme zu bauen von null auf und gleichzeitig haben sie hunderttausende Stakeholder, die auch Services anbieten. Also wir haben ja so viele Consultants, die innerhalb auch von Salesforce und Agenturpartner, die Geld verdienen, um Salesforce einzurichten, um zu bedienen, und das ist halt eine massive Umsatzkannibalisierung, was halt ein massives Problem ist. Und wir sehen halt, was passiert gerade bei Salesforce. Da werden jetzt viel mehr so Agents auf das ganze Ökosystem drüber gestreuselt. Die nennen es halt auch Agent. Für mich ist es halt viel mehr ein KI Assistent für eine Aufgabe, ne? Zum Beispiel hilft mir dabei, die perfekte Subject Line zu schreiben oder hilft mir, die nächste Zielgruppe zu bauen. Für uns ist ein Agent halt wirklich dieses System, das ineinander greift. Es geht nicht nur darum, die Subject Line zu schreiben, sondern warum schreiben wir diese Subject Line für diesen Kunden in diesem Moment und entscheiden uns für diese Subject Line gegenüber allen anderen Subject Line und allen anderen Use Cases, die jetzt für diesen Kunden anfallen würden. Das ist eine fundamental andere Technologie und ja, fundamental schwierigere Aufgabe, das umzusetzen. Und das bedeutet, dass Salesforce genauso wie Startups auch von null anfangen muss. Und das wird halt einem Giganten wie Salesforce oder HubSpot sehr, sehr schwer fallen. Peter Thiel nennt das auch ein Zero-to-One-Shift-Moment. Also wirklich, wenn neue Technologie eine Industrie komplett auf den Kopf stellt und ein absolut neues Paradigma mit sich bringt. Und das ist jetzt so ein Moment. Ne? Und ich glaube, dass halt Startups hier einen enormen Vorteil haben, weil sie halt keine Last mit sich tragen und wirklich sehr, sehr effizient von neu bauen können. Und da sind wir halt glücklicherweise sehr, sehr weit vorne, weil wir halt auch sehr spitz gegangen sind am Anfang und gesagt haben, wir machen nur E-Commerce, also in unserem Vertical mit einer Plattform für SMBs, für E-Commerce. Auf die Art und Weise gibt es halt keine Anbieter weltweit und das gibt uns halt ja einen enormen Vorsprung und wir wollen den natürlich jetzt ausbauen mit größeren Funding-Runden, die jetzt auch kommen werden, aber bereits jetzt wird es vielen Startups schwerfallen, einmal das System aufzubauen, das wir halt über 24 Monate aufgebaut haben mit all der Erfahrung, die wir hatten, wo halt auch hunderte Kunden schon drüber gelaufen sind. Und gleichzeitig haben wir halt Daten gesammelt aus der echten Welt über verschiedene Industrien hinweg, die halt die KI viel schlauer gemacht hat in den Entscheidungen. Und das halt einzuholen wird sehr schwer. Also ich denke, dass wir in anderen Bereichen sicherlich auch Ansätze sehen werden in diese Richtung. Vielleicht, ja, ist da nicht E-Commerce, sondern vielmehr auf einer B2B-Ebene oder irgend so ein Hybrid B2B, B2C für Unternehmen, die vielleicht an Endkonsumenten verkaufen, aber nicht so das klassische E-Commerce sind, Dienstleister. Aber diesen E-Commerce-Vertical haben wir uns halt sehr gut erkämpft mittlerweile und uns halt auch einen guten Burggraben gebaut.
Super. Glückwunsch dazu. Hast du ein paar Erfolgsgeschichten, die du ganz offiziell nennen kannst? Weil ihr seid wirklich weit vorne. Was du beschreibst, klingt völlig plausibel, auch im Vergleich zu den Großen. Und ihr habt ja schon eine Reihe von Kunden gewonnen, dass man dann nochmal wirklich konkret hören kann. Wie ist es denn bei anderen Kunden mit eurer Lösung gelaufen?
Ja, es gibt halt Beispiele, wo es halt wirklich um Umsatz geht. Und dann gibt es Beispiele, wo es um Arbeitserleichterung geht. Wir haben sehr klassische Umsatzbeispiele, die beeindruckend sind, wie beispielsweise einer der größten Babyartikelhändler in der Schweiz, For My Baby. Die haben vorher Mailchimp genutzt. Recht zügig haben wir halt das gesamte System ersetzt und haben alle Skills aktiv bei uns, haben einen massiven Return on Invest. Ne? Für jeden Euro, den die investieren, sehen sie halt 150 Euro zurückkommen. Ich glaube, in den ersten 4 Monaten ist über Avis eine 500.000 Euro gelaufen, was halt sehr bemerkenswert ist. Es ist natürlich auch ein großer Shop, ne, das muss man auch sagen. Und es ist halt ein idealer Case für uns, weil es ist ein gigantisches Produktsortiment und auch mit sehr obskuren Produkten. Ne? Also du hast halt Sachen wie Babynahrung für Kleinkinder, dann hast du Babynahrung für Frischgeborene und da kannst du halt mit Segmenten nicht viel machen. Und da ist halt das Verständnis der KI so viel wert, weil sie halt wirklich diese Nuancen erkennt. Das ist halt ein sehr, sehr erfolgreicher wirtschaftlicher Case. Dann gibt es aber auch so Cases, die halt ne, viel kleiner sind. Also als würdest du wie Zorocco, ist auch lustigerweise auch ein Schweizer Unternehmen. Das ist halt ein Familienunternehmen, da arbeiten 5 Leute vielleicht, aber es ist trotzdem großer Shop, ne? 30.000 Artikel. Und wir haben halt wirklich diesen Case, wir haben Miriam, sie ist Marketingmanagerin, also eine Person, die dort arbeitet. Und klar, die Agenturen hängen damit drin ein bisschen. Da ist bisher fürs CRM auch immer sehr viel Geld allokiert worden. Aber sie macht SEO, sie macht Google Ads, so. Sie pflegt den Shop und dann macht sie Mailchimp und CRM. Und das war der schönste Satz, den sie eigentlich so gesagt hat, halt auch im Gespräch so, Aves macht das besser als ich. Ich will mich nicht mehr darum kümmern. So. Und das ist halt viel mehr wert als irgendein Return on Invest, den wir dort berechnen, sondern dass jemand wie sie halt 2 bis 3 Tage mehr in der Woche Zeit hat für andere Aufgaben. Ne? Und das ist halt diese Form der Automatisierung, die wir anstreben und die immer wollten und nicht, hier ist ein Flow, du bist überfordert und hier ist eine Agentur, die geben wir dir mit, die macht das dann für dich. Das ist nicht Automatisierung. Ne? Automatisierung ist wirklich diese Aussage, ich lehne mich zurück, ich vertraue Aves und ich habe eine persönliche Bindung, was halt auch lustig ist. Ne? Also es liegt vielleicht auch am Marketing, das wir ausführen, aber dass Menschen halt eine Bindung zu Aves aufbauen, was halt vielleicht auch wichtig ist, um diesen Trust-Faktor zu haben, dass ich sage, okay, ja, es ist vielleicht eine KI, aber es ist halt auch irgendwie eine Intelligenz, die dort für mich arbeitet und für mich kämpft und zwar 24/7, die den ganzen Tag, egal welcher Wochentag und geht nicht in Urlaub. Ne?
Wundert mich jetzt gar nicht. Aves ist ja erstmal hübsch, sozusagen. Und wenn du noch eine Person hast, die empathisch ist und einen versteht, und das ist ja bei LLMs immer der Fall, und die Dinge so umsetzt, dass du das Gefühl hast, sie arbeitet in deinem Sinne, es ist ja kein Wunder, dass dich dann auch entsprechendes Vertrauen und auch eine Beziehung letztendlich aufbaut. Ne? Das werden wir wahrscheinlich noch in ganz vielen anderen Bereichen sehen. Magst du vielleicht noch einen kurzen Ausblick geben, was jetzt so die neuen Funktionalitäten sind? Du hast ja schon ein paar Sachen angesprochen, die in den nächsten 6 bis 12 Monaten bei euch dazukommen werden.
Hauptfokus wird natürlich auf der Kampagnenübernahme sein. Da verlieren halt unsere Kunden auch noch ein bisschen Zeit. Das bedeutet, wir wollen halt wirklich diese Recommendations von Aves haben. Was sind die Strategien, die ich jetzt umsetzen kann on demand? Wir arbeiten gerade an unserem eigenen AI-E-Mail-Generator, der halt nochmal auch was Bilder angeht und auch an Layouts viel mehr übernimmt. Aktuell ist es ja so, dass wir die Inhalte füllen, also die Produkte, die angezeigt werden, die Texte etc. Wir wollen aber einen Schritt weitergehen und halt auch wirklich das Design übernehmen. Weil wir sehen halt bei vielen Mittelständlern auch das Problem, dass Designsprache noch nicht so ganz da ist. Das liegt halt auch daran, dass sie halt wirklich zu wenig Zeit haben. Das bedeutet halt auch eine Standardisierung in der Designqualität. Das sind so Sachen, auf die wir sehr, sehr stark achten. Im nächsten Schritt gehen wir halt weiter als E-Mail. Ne? Und wir wollen halt wirklich SMS noch mit reinbringen für größere Shops, die halt wirklich auf Multi-Ebene kommunizieren wollen. Das sind so die Themen, die halt uns gerade antreiben, die halt in den nächsten Monaten kommen werden.
Super, drücke hier Daumen. Das sind auf jeden Fall die richtigen Themen, auf die ihr da setzt. Deswegen sage ich vielen, vielen Dank in den spannenden Einblick sowohl in eure Lösung, als aber auch, wie natürlich das ganze Thema KI-CRM-Agenten weiterentwickeln wird. Was magst du den Zuhörerinnen noch mitgeben?
Ich glaube halt, dass die Welt sich gerade rasant verändert und ich glaube, dass viele erschrocken sein werden. Das, was wir halt für normal erachtet haben, bald nicht mehr der Fall ist und ich kann jedem eigentlich mitgeben, neu über Arbeit zu denken, neu auch über Selbstwert in Verbindung zur Arbeit, weil wir definieren uns als Mensch sehr über unsere Arbeit, was auch absolut Sinn macht, aber diese Komponente wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten immer mehr zurückgehen und ich glaube, je schneller man halt diesen Mindshift mit sich bringt und anfängt, die Technologien zu nutzen, die ein Segen sind, kommen wir in eine Welt, wo vielleicht die Kinder unserer Kinder darüber lachen, dass wir 40 Stunden im Office gesessen haben. Und das ist, glaube ich, die Welt, in der wir uns bewegen.
Vielen lieben Dank.
Ja, gern.
Vielen Dank, dass du heute eingeschaltet hast. Dir hat die Episode gefallen? Dann würden wir uns über deine Bewertung und dein Abo freuen. Gerne kannst du uns auch detailliertes Feedback über unsere Umfrage zukommen lassen. Den Link findest du in den Shownotes. Folge mir auch gerne auf LinkedIn. Bis zum nächsten Mal bei Mehr Gewinn mit Marketing Automation.